Willkommen und Bruch ihm aber ihm in unserem Bayern 2 Freitagsfunkstätel. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom, Shalom, Shalom Uvracha zu unserer Quadranz Yiddishkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Shalom heute am 25. Nissan 5784. Warum habt ihr euch nicht gewehrt? Warum habt ihr euch wie Schlachtvieh abholen lassen? Warum seid ihr nicht rechtzeitig abgehauen? Warum haben wir keine Großeltern? Warum verhaltet ihr euch in manchen Lebenslagen so seltsam? Vor 20 Jahren macht sich die israelische Schriftstellerin Lissi Doron einen Namen auch bei uns hier in Deutschland mit einem Buch, in dem sie die Spätfolgen und Auswirkungen der Shoah auf die sogenannte zweite Generation anspricht. Ihr bahnbrechendes Buch heißt »Warum bist du nicht vor dem Krieg gekommen?« Auch bei uns in Deutschland haben es Tausende gelesen. »Warum bist du nicht vor dem Krieg gekommen?« Unser Shalom-Reporter Ulrich Trebin hat sich mit drei Leserinnen unterhalten über ein Buch, das zu einem traurigen Kapitel unserer jüdischen Lebenswirklichkeit gehört und doch fast heiter und leicht daherkommt.
Helena ist eine merkwürdige und sonderbare Frau. Die alleinerziehende Mutter fällt überall auf, wo sie hinkommt. Wenn die Lehrerin Helena darauf hinweist, dass ihre Tochter Elisabeth mehr Bezugspersonen braucht, dann schafft Helena einen Hund, eine Katze, einen Hahn und Papageien an und besorgt als Vaterersatz einen Untermieter. Wenn Tochter Elisabeth zur Bat Mitzwa Geschenke bekommt, wirft Mutter Helena alle diejenigen aus dem Fenster, auf denen Made in Germany steht. Oder wenn Helena ihre Freundinnen zum Kaffeeklatsch einlädt, nennt sie sie nicht mit Namen, sondern mit sechsstelligen Nummern und während des Kaffeetrinkens wird viel geweint und gewehklagt. Erst allmählich verstehen oder vermuten wir, dass Helenas gesamte Familie in der Shoah ermordet wurde, dass sie deshalb keine Gegenstände aus Deutschland in ihrer Umgebung erträgt und dass ihre Freundinnen Leidensgenossinnen sind, mit sechsstelligen Auschwitz-Nummern auf den Armen eintätowiert. Beim Lesen staunen wir, welche Energie diese offensichtlich schwer traumatisierte Frau aufbringt, um ihrer Tochter einen Weg ins Leben zu bahnen.
Es ist eine richtige Powerfrau, aber sie ist keine Pionierin. Sie ist eben ausgeschlossen in diesen ersten Jahrzehnten in Israel, wie das alle Shoah-Überlebenden gewesen sind. Dieses Ideal des neuen Israel hatte eigentlich keinen Platz für diese verwundeten, verstörten Menschen.
Die Lektorin Patricia Reimann hat das Buch zu DTV geholt, als das Hardcover im Suhrkamp Verlag nicht mehr aufgelegt wurde. Patricia Reimann ist damals aufgefallen, mit welcher Komik und Leichtigkeit diese schreckliche Geschichte erzählt ist.
Das Lachen hat man ja in der jüdischen Welt nicht verlernt. Und deswegen sind auch diese vielen ins Komische oder ins Tragikomische kippenden Situationen so befreiend, weil dieses Lachen uns eigentlich instand setzt, uns überhaupt zu konfrontieren mit dem Entsetzlichen, was wir hier vor Augen gestellt bekommen. Ich würde sagen, nicht und trotzdem gibt es dieses Lachen, sondern gerade weil es so entsetzlich ist, gibt es dieses Lachen. Wie sollte man sonst überhaupt bestehen?
Ohne zu zögern, bricht Helena Tabus, wenn sie es für nötig hält. Am höchsten jüdischen Feiertag, dem Versöhnungstag Yom Kippur, verlässt sie in der Synagoge einfach ihren Platz, geht in die Abteilung der Männer, stellt sich vor den Toraschrein und unterbricht den Gottesdienst, indem sie die Namen all derer nennt, die heute nicht dabei sein können, weil sie ermordet wurden. Helena macht keinen Hehl daraus, was sie von diesem Gott hält, der den millionenfachen Mord zugelassen hat. Als der Sechstagekrieg zwischen Israel und Ägypten bevorsteht, mischt sie das ganze Viertel auf, sorgt mit militärischer Organisation dafür, dass Essensvorräte für die bevorstehende Notzeit angelegt werden, lässt in den Höfen Schützengräben ausheben und befiehlt die Verdunkelung der Fenster mit schwarzem Packpapier. So merkt man Helena an, dass sie den Krieg erlebt hat, sagt Ellen Presser, die Leiterin des Kulturzentrums der israelitischen Kultusgemeinde in München.
Der Krieg ist präsent und immer dieses Dort. Wenn die Holocaust-Überlebenden über etwas sprachen, dann war es immer das Dort. Ob dieses Dort in Polen oder in Deutschland oder mitten in einem KZ lag, das ist immer kontextuell was anderes. Aber mit diesem Gedanken hat sie mich gefangen, weil auch ich das Kind von Holocaust-Überlebenden bin. Und ich habe so viele Dinge einfach verstanden, ohne dass ich darüber andere Bücher hätte lesen müssen.
Interessant an diesem Buch ist, dass Helenas Lebensgeschichte nicht direkt erzählt wird, sondern wir müssen sie aus ihren Handlungen heraus erschließen. Diese Erzähltechnik ist deshalb so bemerkenswert, weil Helenas Tochter Elisabeth diese rätselhafte Mutter, die die Welt nur durch die Brille der Shoah sehen kann, ebenso mühsam entschlüsseln muss. Und dieser Entschlüsselungsvorgang ist vielleicht die eigentliche Geschichte von »Warum bist du nicht vor dem Krieg gekommen?« Tal Pressler, deren Mutter Miriam das Buch ins Deutsche übersetzt hat, hat sich gut in Helenas Tochter hineinversetzen können.
Wie ein Kind mit dieser Mutter, die schwer traumatisiert ist, versucht, in dieser Welt umzugehen, die sie nicht mehr verstehen kann. Wie dieses Kind versucht, ihre Mutter zu verstehen und das in ihren Kontext in die Welt einzubringen. Mich hat das damals sehr bewegt, weil ich auch dieses Gefühl gut kenne. Diese Verwirrung eben nicht klar zu haben, welche Sachen sind mir vermittelt worden und welche Sachen habe ich selber erfahren.
Tal Pressler, deren Mutter als Übersetzerin mit Lissy Doron befreundet war, bestätigt, dass es sich bei Tochter Elisabeth um die Autorin selbst handelt. Und sie kennt auch die Entstehungsgeschichte des Buches.
In Israel ist das sehr üblich, dass man darüber schreibt oder irgendein Referat hält darüber, wo die Familie herkommt, was für Wurzeln das hat, weil ja alle irgendwie von woanders herkommen. Dann hat sie gefragt, ja, wo kommen wir denn her? Und wie ist denn jetzt die Geschichte, die ich erzählen soll? Dann hat Lissy gar nicht genau gewusst, was sie sagen sollte, weil eben auch einfach sehr viel Schweigen war. Und dann fing sie an, alles aufzuschreiben für ihre Tochter, damit sie ihr Referat halten kann. Und daraus ist dann dieses Buch entstanden.
Dieses Buch ist einerseits zu einem Klassiker geworden, weil Lissy Doron zum ersten Mal eine Sprache und eine Erzählweise für die Erfahrungen der Kinder von Shoah-Überlebenden in Israel gefunden hat. Andererseits hat das Buch in Deutschland auch viele nichtjüdische Leserinnen und Leser angesprochen, sagt Ellen Presser, die Lissy Doron auf Lesereisen durch Deutschland begleitet und ihre Fangemeinde kennengelernt hat.
Diese frühen Werke von Lissy Doron waren auch große Erfolge. Die haben sich gut verkauft. Und das bedeutet, dass in diesen Büchern etwas drin ist, was etwas Universelles beschreibt. Weil viele Kinder ihre Eltern nicht verstehen oder spüren, dass die Eltern noch andere Bürden mit sich tragen. Und das ist bei nichtjüdischen Familien auch so gewesen. Wobei da das Schweigen noch viel dröhnender gewesen sein muss.
Bayern 2. Shalom.
Und jetzt will uns Rabbiner Joel Berger einstimmen auf den kommenden Schabbat. Der beginnt in gut 5 Stunden. Wir alle kennen den Begriff Schachmatt. Dieses Wort Schach stammt aus den semitischen Sprachen und bezeichnet einen politischen Führer, ein Oberhaupt, also jemanden, der was zu sagen hat. Die arabischen Beduinen nennen ihr Stammesoberhaupt Scheich. Wir alle hätten gerne Geld wie ein Ölscheich. Und im Iran nennt man den Kaiser bekanntlich Schah. Egal ob Scheich, Schah oder Schach, sprachlich gesehen ist das ein und dasselbe Wort und bezeichnet einen Herrscher. Schachmatt. Dieses Matt heißt aber nicht, dass der Herrscher seinen Glanz verloren hat und nur noch müde und im Matt daherkommt. Dieses Matt bedeutet vielmehr niedergeschlagen oder tot. Im Hebräischen sagt man Ani Met, wenn man ich sterbe meint. Mot ist im Hebräischen der Tod. Morgen beim Gottesdienst in der Synagoge oder in der Betstube lesen wir in der Tora das 3. Buch Mose weiter, den Sefer Vayikra. Unser Wochenabschnitt, unsere Parashat HaShavua heißt Acharei Mot, nach dem Tod.
Wenn unser Leseabschnitt für diese Woche Acharei Mot, nach dem Tod heißt, dann bezieht er sich auf den Tod von Nadav und Avihu. Das sind die beiden ältesten Söhne von Aaron, also die beiden ältesten Neffen von Moses. Auffällig ist es ja schon, dass in keinem anderen Wochenabschnitt unserer Tora in der Überschrift das Wort Tod vorkommt. Obwohl unsere Parasha Achrimot nach dem Tod heißt, erwähnt sie das Ableben von Nadav und Avihu nur indirekt. Denn es heißt, dass die beiden Brüder bei der Einweihung der Stiftshütte ein fremdes Feuer darbrachten. Ein Feuer, das Gott nicht befohlen hatte. Was dazu geführt hat, dass Nadav und Avihu vom Feuer verzehrt wurden. Stellt sich sofort die Frage, was soll denn falsch daran sein, wenn man freiwillig ein Opfer darbringt? Grundsätzlich begrüßt unsere Tora die Vielfalt des menschlichen Geistes. Sie ruft uns auf zu Kreativität, zu Originalität und zu Einfallsreichtum. Dabei gilt es jedoch immer im jüdischen Leben verwurzelt zu bleiben und die jüdische Identität nicht aus den Augen zu verlieren. Es gibt Richtlinien dafür, wie, wo und wann wir unsere schöpferische Kraft einsetzen sollen. Vor allem gilt es, eigensinnige und hitzköpfige Kreativität zu vermeiden. Nadav und Avihu sind beide leidenschaftliche junge Männer, die gerade volljährig geworden sind. Nadav und Avihu sehnen sich danach, dem Göttlichen nahe zu sein. Doch statt ihre Leidenschaft zu zügeln, verlieren sie sich in ihr und bringen ihr Opfer zur falschen Zeit dar. Unsere Parashat Achrimot zeigt uns einen Bezugsrahmen für Kreativität und Leidenschaft. Wir lernen, dass wir stets besonnen und ausgeglichen das Heiligtum betreten sollen. Unserer Parasha geht es darum, unser Leben ins Gleichgewicht zu bringen, in unserer Beziehung zu Gott oder zu unserem Lieben. Sie will sicherstellen, dass wir den gegebenen Bezugsrahmen nicht verlassen und die gesteckten Grenzen beachten, auf dass wir unsere jüdische Identität nicht verlieren, auf dass wir uns nicht im Nichts auflösen und sozusagen sterben. Unsere Parasha will uns eine Wegweisung ins Leben mitgeben. So lesen wir, dass im Heiligtum das Allerheiligste nur für den Hohenpriester, für den Kohen Gadol, zugänglich war. Und das auch nur am Versöhnungstag, am Yom Kippur. Dies soll uns erinnern an die Heiligkeit bestimmter Räume und Zeiten und an die gebotene Ehrfurcht. Des Weiteren berichtet die Parascha über das Sühneopfer. Die Anweisungen für diese Art von Opfer betonen die Bitte nach Vergebung und die Suche nach Versöhnung. Wir lernen also, dass unser Handeln und Tun immer Folgen hat. Wir lernen aber ebenso, dass Vergebung möglich ist. In unserem Wochenabschnitt lesen wir vom jährlichen Ritual um den Sündenbock, um den Azazel. Im Altertum wurde ein Bock symbolisch mit den Sünden des Volkes beladen und dann in die Wüste geschickt. Wir lernen, dass es durchaus möglich ist, Schuld abzubauen und Erneuerung zu finden. Im weiteren Verlauf lesen wir, wie wir unseren höchsten Feiertag, unseren Versöhnungstag Yom Kippur, begehen sollen. Ein Tag, an dem wir vom Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang fasten und in uns gehen sollen. Wir sollen uns bemühen, dass wir unsere eigenen Verfehlungen und Unzulänglichkeiten anschauen und uns bessern. Die Tage vor dem Versöhnungstag bieten uns Zeit, in der wir uns selbst prüfen und menschlich wachsen können. Unser Wochenabschnitt erzählt zudem, wie wir Tiere behandeln sollen, selbst in der freien Natur, in der Wüste und in der Wildnis ist ein ethischer Umgang mit Tieren geboten. Wenn wir über all diese Lehren nachdenken, bewegt uns das hoffentlich dazu, dass wir uns in unserem Leben bemühen.
Bevor ich Shasha sage und Ihnen allen einen gesegneten Schabbat wünsche, noch schnell unsere Lichtzündzeiten dieses Manim. Ich nenne wie gewohnt dieses Manim für alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Also, zur festlichen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 20.05 Uhr, in Pilsen, in Straubing sowie in Weiden bis um 20.10 Uhr und in München bis um 20.12 Uhr. Regensburg 20.13 Uhr. Augsburg sowie Amberg 20.15 Uhr, Bayreuth sowie Hof 20.17 Uhr, Nürnberg sowie Fürth 20.18 Uhr, Ulm sowie Erlangen 20.19 Uhr, Bamberg sowie Konstanz 20.20 Uhr, Würzburg 20.24 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 20.30 Uhr. Wir hören uns wieder, wann immer Sie wollen, im Internet, in unserem Podcast unter bayern2.de oder wir hören uns wieder am kommenden Freitag im Radio auf Bayern 2 um kurz nach 2:30 zu einem neuen frischen Shalom. Der kommende Freitag ist für uns der zweite Iyar 5784, denn am Tag davor, also am kommenden Donnerstag, haben wir in unserem Kalender einen Monatsersten, einen Rosh Chodesh. Da geht der Nissan und es beginnt der Iyar. Deswegen am kommenden Freitag der zweite Iyar. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zu einem neuen Shalom am kommenden Freitag am zweiten Iyar eine gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht Gid Shabbes, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha, am Yisrael Chai.